Servus und habe die Ehre zu einer weiteren Folge der Jackl erzählt. Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Heute mit der dritten Folge zum Kriegsausbruch 1870 und den Reaktionen im Chiemgau. Wir haben ja in der letzten Folge schon ins Traunsteiner Wochenblatt hineingeschaut und wollen jetzt mal weiterverfolgen, wie denn die Berichterstattung dort zu den ersten Tagen und Wochen des Krieges war. Offensichtlich gab es Gerüchte, dass es Widerstände gegen die Einberufungen gab. So heißt es in der Ausgabe des Wochenblatts unter Verschiedenes. Einige Blätter haben die Nachricht gebracht, dass in den Landwehrbezirken Traunstein und Ebersberg von Reservisten und Landwehrmännern Widerstand gegen die Einberufung geleistet wird. Mit erhobenem Gefühl können wir zu Ehren unseres Bezirkes das Gegenteil bestätigen. Die echte Vaterlandsliebe hat auch hier allenthalben über den lange gehegten After-Patriotismus vollständig gesiegt und man bedauert die vereinzelten wahnwitzigen Schwätzer, welche jetzt noch zum Hass gegen Deutschland Schwert und Schild, gegen das hochherzige Preußen zu reizen und von einem Zusammengehen mit Frankreich zu faseln wagen. Soweit das Zitat aus dem Traunsteiner Wochenblatt vom 24. Juli 1870. Der hier verwendete Begriff des After-Patriotismus war im 19. und frühen 20. Jahrhundert recht beliebt und meinte einen unechten Patriotismus. Dem echten Patriotismus stehe laut den kleinen Mitteilungen aus dem staatswissenschaftlichen Gebiet eines gewissen Gervais von 1822 ein After-Patriotismus entgegen. Oft charakterisiert sich diese After-Vaterlandsliebe bloß durch ein falsches politisches Ressentiment, durch Eifer im Klagen über Unglück des Staates, gibt sich aber übrigens nur gar zu gern der Trägheit hin. Ihm mangelt immer das Erkennen des Notwendigen und in wirklich gefährlichen Zeiten des Vaterlandes kann dadurch auch der Pöbel leicht zu gefährlichem Unsinn verleitet werden. Unechte Patrioten, ja regelrechte Staatsgefährder, sind also, laut Wochenblatt, all diejenigen, welche sich gegen eine Unterstützung Preußens im Krieg gegen Frankreich aussprechen. In der Ausgabe vom 28. Juli 1870 finden wir zwei große Aufrufe. Zum einen vom Verein zur Unterstützung verwundeter Krieger und Kriegsbeschädigter und zum anderen vom Frauenverein zur Unterstützung verwundeter und erkrankter Krieger, die an die Opferwilligkeit und Mildtätigkeit der Bezirksbewohner von Traunstein-Trostberg appellieren, um Geld und Sachspenden zu sammeln. Man sei sich zwar sicher, dass die Landessöhne ruhmbedeckt aus dem Kampf heimkehren werden, jedoch verschließt man auch nicht den Blick vor der Realität, denn man wisse auch, Zitat, dass schwere Drangsale, Leiden und Entbehrungen aller Art unserer Söhne im Feld warten und dass viele den ruhmvollen Tod fürs Vaterland sterbend ihren Angehörigen in tiefstem Elend zurücklassen werden. Unter Verschiedenes in derselben Ausgabe stoßen wir dann auf eine erstaunlich sachliche Darstellung der Gründe, warum Bayern nicht eine neutrale Haltung im französisch-preußischen Konflikt einnehmen könne. Der Autor stellt hierbei fest, die bewaffnete Neutralität ist für Bayern eine Unmöglichkeit, denn es ist nicht imstande, sie gegen Preußen und Frankreich aufrechtzuerhalten, wenn diese sie nicht respektieren wollen. Würde nur die eine der kriegsführenden Mächte uns Neutralität garantieren, so würde es die andere nicht tun und wir müssten entweder zusehen, wie Frankreich oder Preußen oder beide zusammen unser Gebiet verletzen oder an der Seite des einen von beiden zum Schwerte greifen. Denn unsere Macht ist zu klein, in keinem der großen Kriege, die in Deutschland geführt wurden, konnte Bayern neutral bleiben. Das ernüchternde Fazit des Autors ist: Zitat, neutral können wir nicht bleiben, mit den Franzosen zu marschieren wäre schmachvoll, also müssen wir uns an unsere deutschen Brüder anschließen. Glück auf bei diesem Strauß. Statt der patriotisch beschworenen Einheit deutscher Stämme und der Brüderlichkeit zwischen Nord und Süd wird hier dem Leser also das realpolitische Kalkül analytisch vor Augen geführt. Interessant ist auch der Aufmacherartikel in der nächsten Ausgabe des Traunsteiner Wochenblatts bezüglich der darin enthaltenen Vorhersage hinsichtlich des Schicksals Napoleons III. Nimmt der Autor, dessen Beitrag durchaus wieder einen polemischen Unterton anschlägt, hier das tatsächliche Geschehen in offensichtlich kenntnisreicher Einschätzung der Situation vorweg? Er schreibt am 31. Juli 1870: Napoleon I. konnte besiegt nach Paris zurückkehren. Napoleon III. Darf, wird er besiegt, keinen Fuß mehr in seine Hauptstadt setzen. Er darf nur mehr daran denken, sich vor seinem Volke, vor der Revolution zu retten, welche mit Wollust dem Despoten mit blutiger Faust den geraubten Purpur vom Leib reißen und den Träger desselben dem Pöbel als Beute hinwürfe, welche ihn gleich einem giftigen Wurm jubelnd zertreten würde. Als der französische Kaiser am 1. September 1870 in der Schlacht von Sedan vernichtend geschlagen wurde, verlor er nämlich nicht nur eine Schlacht, sondern auch seine Krone. Napoleon III., der selbst in Sedan anwesend war, begab sich nämlich in deutsche Kriegsgefangenschaft und in Paris brach eine Revolution aus. Und hatten die deutschen Truppen bis dahin Krieg gegen das zweite französische Kaiserreich geführt, kämpften sie von nun an bis zum Ende des Waffengangs gegen die Dritte Republik. Napoleon III., ein ungeliebter Monarch, war, auch wegen seines Versagens im Kampf gegen die Deutschen, in der Tat wie ein giftiger Wurm von seinem Volk zertreten worden. Im Deutsch-Französischen Krieg ging es auch um die waffentechnische Überlegenheit. Und hier standen sich zwei Innovationen gegenüber – nämlich auf der französischen Seite das Chassepot-Gewehr und auf deutscher das Zündnadelgewehr. Eine entsprechende Bemerkung finden wir auch im Traunsteiner Wochenblatt. Dort heißt es: Bisher haben in kleinen Scharmützeln die deutschen Truppen so erfreuliche Vorteile erzielt, das Zündnadelgewehr hat sich den Chassepots so vollkommen gewachsen gezeigt, dass wir die schönsten Hoffnungen bezüglich der deutschen Waffenerfolge hegen dürfen. Zitat Ende. Das von Dreyse erfundene und von ihm vom Vorder- zum Hinterlader entwickelte und 1841 in der preußischen Armee eingeführte Zündnadelgewehr war zwar 1866 den österreichischen Hinterladern eindeutig überlegen gewesen, jedoch hegte der preußische Generalstab nach der vollständigen Bewaffnung der französischen Armee mit den überlegenen Chassepot-Gewehren erheblichen Zweifel an der bestehenden Lösung. Was das Traunsteiner Wochenblatt hier in seiner positiven Meldung jedoch nicht verrät, ist, dass es gerade mit der Bewaffnung der bayerischen Soldaten nicht zum Besten bestellt war. Sie mussten mit dem veralteten Podewill-Gewehr in den Kampf ziehen, einem ursprünglichen Perkussionsvorderlader, den man zur Hinterladung umgerüstet hatte. Lediglich die vier bayerischen Jägerbataillone führten bereits das neue Werdergewehr, das sogar dem französischen Chassepot überlegen war. Die deutschen Soldaten wussten sich allerdings, je länger der Krieg dauerte, in ihrer Not zu helfen. Wo immer möglich bewaffneten sich Reiter wie Infanteristen, nämlich mit erbeuteten Feindgewehren. Und mit diesen Informationen zur Bewaffnung der bayerischen Soldaten endet diese Folge des Podcasts Der Jackel erzählt, Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Und in der nächsten Folge gehen wir dann noch etwas genauer wieder mal auf die Kühnhauser Tagebücher ein. Da habe ich ja schon mal eine Folge extra dazu gemacht. Bis dahin habe die Ehre und bleibt mir gewogen.